Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Segelsports, vor allen Dingen liebe Freundinnen und Freunde des Shorthanded-Segelns auf coolen Booten, also möglichst so etwas wie eine Pogo oder sehr ähnlich. Ja, warum bin ich so ein Fan dieser Pogo-Boote? Das ist eine lange Geschichte, ich versuche es kurz zu machen. Pogos, das hatte ich auch schon in dem anderen Podcast mal erklärt, sind besonders leichte Boote. Und das, was sie eigentlich unterscheidet von anderen Segelbooten, ist die Fähigkeit, ins Gleiten zu kommen. Also irgendwann ab einer gewissen Wellenhöhe und einer gewissen Windstärke kommen natürlich so ziemlich alle Boote mal ins Gleiten, ja, je nachdem, wie steil die Welle ist. Aber wir reden hier von ganz normalen Segelbedingungen auf der Ostsee oder auf der Nordsee, aber auch im Atlantik. Und im Wesentlichen ist das so, dass das Boot, die Pogo-Yacht, egal eigentlich fast welcher Größe, ob das eine Mini ist, also ein Pogo 650, heute heißt das aktuellste Modell Pogo 3, oder ob es sich um die erste Cruising-Größe handelt, also die Pogo 30 oder um die nicht mehr erhältliche oder nicht mehr gebaute Pogo 1050 oder um die Pogo 36 oder um die Pogo 1250. Es gibt auch eine Pogo 50 und ganz neu bei den Pogos ist die Pogo 44. Traumschiff natürlich, super modern, noch leichter im Verhältnis zur Masse. Also egal, um welche Pogo es sich handelt, die haben alle eins gemeinsam, ähneln sich sowieso ziemlich stark, ist eben diese Fähigkeit, bei relativ geringen Winden schon ins Gleiten zu kommen. Allerdings muss man dann meistens, je nach Kurs, auch natürlich ein bisschen mehr Segelfläche setzen. Das heißt, so ganz von alleine fangen die Dinger nicht an zu gleiten, obwohl sie schon ziemlich leicht gebaut sind. Also müsste man bei einer ganz leichten Brise von 10 bis 12 Knoten in Böen, 13 Knoten, 14 Knoten maximal, mindestens auch noch ein zusätzliches Segel vorne hinpacken, damit das Boot dann diese 8-Knoten-Grenze, ist ein bisschen unterhalb von 8 Knoten, erreicht und sich dann quasi aus dem Wasser hebt und anfängt zu gleiten. Das passiert bei Pogo-Yachten völlig undramatisch, meistens kriegt man das gar nicht richtig mit, es wird einfach nur leise, das Boot fängt also relativ schnell an oder Code Zero oder unter Spinnaker zu gleiten, bei ein bisschen mehr Wind dann auch ohne diese Zusatzsegel, Code Zero oder Spinnaker, also einfach nur so mit Fog, wenn es ordentlich weht, also wenn der Wind schon auffrischt und in Richtung 18 Knoten geht, dann fällt man ein bisschen ab und dann kommt das Boot eigentlich auch ziemlich schnell ins Gleiten. Vorausgesetzt, man hat es nicht allzu voll mit allzu vielen Menschen an Bord oder allzu viel Ladung. Das spielt bei solchen Booten natürlich dann schon eher eine Rolle als bei Schiffen, die sowieso das Doppelte wiegen. Ja, warum erwähne ich Pogo? Pogo erwähne ich nicht, weil ich selber davon mehrere Boote besessen habe oder irgendwie mit der Werft verbandelt bin oder so. Ich verdiene kein Geld bei Pogo, also durch Verkaufen oder Bewerben dieser Boote, sondern ich bin ein hundertprozentiger, ehrlicher Enthusiast. Pogos sind meiner Meinung nach tatsächlich ziemlich einzigartig. Ich segel jetzt seit 2009 Pogos und bin ja inzwischen, muss ich gerade mal überlegen, zweimal mit einer Pogo über den Atlantik gesegelt und habe aber auch ansonsten ziemlich viele Seemeilen mit irgendwelchen anderen Pogos gemacht, auf Überführung oder mit eigenen Pogos in der Ostsee, in der Nordsee, im Ärmelkanal, in der Biskaya, mittlerweile auch auf Atlantikrouten zweimal. Und da sie diesen verringerbaren Tiefgang haben, sind sie eben nochmal ganz besonders einzigartig. Denn A, gibt es nicht sehr viele Serienschiffe auf dem Markt, die überhaupt ins Gleiten kommen. Und B, gibt es überhaupt keine anderen Schiffe auf dem Serienschiffsmarkt, die auch noch den Kiel hochklappen können, ohne dabei irgendwie große Performance-Einbußen zu haben. Das ist also wirklich eine sensationelle Angelegenheit. Das wird einem erst so richtig bewusst, wenn man ganz oft mit diesen Kisten unterwegs gewesen ist. Ja, ich habe es oft mit Leuten, mit Chartergästen, mit Freunden, Bekannten und allen möglichen Enthusiasten aus der Segelwelt zu tun, die irgendwo immer noch der Überzeugung sind oder immer wieder dazu neigen, eine Pogo für ein Regattaschiff zu halten, also für einen Racer. Und das ist nun mal nicht der Fall. Also die Pogos sind einfach von Grund auf als Cruisingboote konzipiert. Der Werftchef Borolek hat zwar eine spannende Geschichte als ein bekannter Regattasegler in Frankreich, der zum einen die berühmte Klaas Forti mitbegründet hat, zum anderen selber als Mini-Held in die Geschichte Frankreichs eingegangen ist. Also jemand, der sowohl selber als auch mit anderen zusammen irgendwo Geschichte geschrieben hat in Bezug auf breite Boote, die mit Raumwinden schnell über den Atlantik surfen, auf die andere Seite in die französische Karibik oder sonst wohin. Da gibt es viele klassische Regatten in Frankreich. Und das ist die Genetik dieser Boote. Die sind alle breit. Die waren ursprünglich mal Racer und sind dann konzeptionell von der Werft, von Christian Borolek und seinen Freunden und Designern in eine neue Klasse sozusagen überführt worden. Und das sind sportlich zu segelnde Boote, die allerdings keine Regattaschiffe sind. Sie passen in keine Formel und das sollen sie auch nicht. Die sollen einfach leicht zu segeln sein. Sie sollen wenig Ruderdruck erzeugen. Dafür haben sie Doppelruder und einen sehr breiten Rumpf, das heißt eine sehr hohe Stabilität im Wasser. Das führt dazu, dass man auf diesen Booten sehr gut den Autopiloten verwenden kann, was wiederum auf herkömmlichen Yachten schwer möglich ist wegen größerer Krängung ohne Crew und nur einem Ruder im Wasser, das dann bei einer gewissen Krängung quasi zur Hälfte aus dem Wasser guckt und daher keine vernünftigen Kräfte mehr erzeugen kann, um das Boot auf Kurs zu halten. Wir haben hier also die Kombination eines breiten, leichten Schiffes mit Doppelrudern. Und dazu noch vielleicht das Kriterium, das man gerne vielleicht auch mal vergisst, ist der niedrige Gewichtsschwerpunkt. Sowohl im Unterwasserbereich, wo also der Gewichtsschwerpunkt durch einen sehr langen Kiel, der aber anklappbar ist, nach unten gewandert ist und eben auch über Wasser. Der Rumpf ist eben extrem leicht und alles Gewicht im Rumpf, auch im Rigg, ist möglichst niedrig konzentriert, sodass das aufrichtende Moment dadurch natürlich besser wird. Und zusätzlich kommt eben noch die Formstabilität des breiten Rumpfes dazu. Das Ganze mit Doppelrudern ausgestattet führt am Ende dazu, dass man ein Boot hat, das sich sehr leichtfüßig in der Welle bewegt und leicht zu steuern ist, auch vom Autopiloten leicht zu steuern ist, zusätzlich eben sehr viel Segelfläche tragen kann und somit schnell ins Gleiten kommt. Das Ganze soll aber ohne große Anstrengung, ohne Crew passieren. Es gibt keine Backstagen, es gibt keinen Achterstag. Man hat also im Prinzip, sagen wir mal so PR-technisch ausgedrückt, bilderbuchmäßig, eigentlich nur noch eine Großschutt in der Hand, die Sonne scheint. Man biegt ein paar Grad von dem Amwindkurs ab und schon fängt das Boot an zu gleiten. Man muss sich lediglich um zwei Schoten kümmern, um die Fockschutt und um die Großschutt. Das ist natürlich nur ein bisschen die halbe Wahrheit, denn wenn wir dann auf See sind, sind die Wellen, der Wind und so weiter immer wieder eine Herausforderung, auch für diese Boote. Das heißt, man muss dann schon auch immer das Richtige tun und wenn man dann richtig ein bisschen schneller segeln will, dann muss man natürlich auch den schweren Spiesack oder den Code Zero Sack aus dem Keller des Bootes hervorzerren, das Segel nach vorne schleifen, am Bug anschlagen, vielleicht bei relativ widrigen Wetterbedingungen dann auch entsprechende Menge Salzwasser kassieren und vorher natürlich die Vorbereitung treffen, die Schoten anschlagen und so weiter. Also das ist schon immer auch ein richtiger kleiner Job und deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen darauf spezialisiert, Leuten, die gerne sportlich segeln, aber nicht unbedingt jetzt irgendwie Regatta-Geizlinge sind, auf diese Boote einzustimmen und ihnen das näher zu bringen. Und das macht einen riesigen Spaß. Also es gibt wirklich in meinem ganzen Seglerleben keine einzige andere Bootsklasse, in der ich also so dauerhaft ein ganz breites Lächeln auf den Gesichtern der Mitsegler entdeckt habe, wie auf den Pogo-Booten. Und selbst wenn man dann nach einiger Zeit gerne mal auch ein bisschen Abwechslung hätte und sich mal was anderes angucken möchte, dann kommt man immer irgendwie doch wieder auf diese Pogo-Boote zurück, weil es einfach zu wenig vergleichbare Boote dieser Art gibt, die vielleicht auch noch einigermaßen bezahlbar sind. Das ist auch noch so ein Faktor. Pogo-Boote sind relativ teuer. Sie kosten also unwesentlich weniger als zum Beispiel eine exklusive X-Yacht mit einer sehr schicken Inneneinrichtung. Aber das ist eben dem niedrigen Gewicht geschuldet. Die Boote werden in der Form fertig gebaut. Das heißt, sie werden nicht mit halbfertigem Rumpf aus der Form herausgehoben und woanders zu Ende gebaut, sondern sie werden in der Form weitestgehend zu Ende gebaut und verheiratet mit dem Deck. Das führt einerseits dazu, dass man also mit den Materialien optimal umgehen kann und es garantiert die hohe Symmetrie dieser Rümpfe, weil sie eben in der Form zu Ende gebaut werden und sich nicht mehr verziehen können durch das Herausheben. Das heißt, die Rümpfe sind extrem stragend, extrem symmetrisch und sie werden aufgrund des Vakuumverfahrens und anderer sorgfältiger Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf die Materialien und das Harz und so weiter, werden sie extrem leicht gebaut. Das ist also ein sehr, sehr großer Aufwand, ein Serienschiff leicht zu bauen. Es ist tatsächlich teurer, wie im Sportwagenbau wegzulassen, als dazu zu tun. Das ist wirklich so, dass diese Boote durch das Weglassen, durch die Gewichtsersparnis und durch das Vereinfachen im Prinzip sehr viel aufwendiger zu produzieren sind und somit eben auch einen gewissen Preis haben. Trotzdem, durch die geringe Anzahl dieser Boote auf dem Markt sind sie sehr wertbeständig und sie halten auch ewig. Das beweisen die ersten Modelle dieser Boote, die Pogo 850, auch die 650er. Sowohl die erste 650 als auch die zweite 650, die Pogo 2 genannt, sind immer noch auf den Märkten vorhanden. Ich glaube, es gibt kaum Schiffe, die bislang verschrottet wurden. Und es sind jede Menge 850er. Pogo 850 noch auf dem Markt, die auch als sehr solide und wertbeständig gelten. Die sind ja mittlerweile, ich müsste jetzt lügen, ich glaube so gute 15 Jahre alt müssten die schon sein. Und sie sind immer noch sehr begehrt und auch sogar noch relativ hochpreisig. Ja, jetzt habe ich eine ganze Menge von diesen Pogo-Yachten geschwärmt. Ich rate jedem, es einmal auszuprobieren. Pogos machen einfach Spaß. Sie sind in Verbindung mit dem meistens von NKE stammenden Autopiloten, aber mittlerweile auch genauso gut von anderen Herstellern ausgerüsteten Autopiloten. Sie sind leicht zu beherrschen. Sie machen unglaublich viel Segelspaß. Natürlich gibt es andere Boote, die auch viel Segelspaß machen. Sagen wir mal die Seascapes, die auch eine ganz besondere Geschichte haben, sind Boote, die irgendwo diese Genetik mit sich herumtragen und sogar auch einen schwenkbaren Kiel haben. Aber keine einzige Seascape kommt von der Größe und vom Volumen her an eine Pogo heran. Das sind also eher dann Boote für andere Reviere, auch durchaus zu empfehlen, bieten aber für nicht wesentlich weniger Geld, doch auf jeden Fall wesentlich weniger Komfort. Pogo-Yachten sind alle recht geräumig und sogar die 30 ist schon eigentlich vom Raumangebot her unter Deck fantastisch. Es gibt natürlich noch ein paar andere Vorteile, die man vielleicht noch schnell erwähnen sollte. Breite Laufflächen, viel Platz an Deck, große Cockpits, also gerade im Cruising-Bereich sind das auch für den entsprechenden Interessenten ganz gute Badeplattformen. Man kommt schnell von A nach B, man hat Platz im Cockpit, man kann baden, Sonnenbaden, man kann in sehr flache Gewässer hineinsegeln, in die flachen Häfen in Dänemark zum Beispiel. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ich könnte theoretisch mit der Pogo 44, mit der Pogo 50, haben wir schon gemacht, auf Sylt im Wattenmeer rumsegeln, weil ich weiß, dass ich mit dem aufholbaren Kiel in jeden Hafen reinkomme oder auch im Falle eines Auflaufens eben schnell den Kiel, den hydraulischen Kiel per Knopfdruck hochholen kann. Das ist ein unglaublicher Sicherheitsgewinn, ein unglaublicher Komfort. Und gerade jetzt, nach der Rückkehr von unserer längeren Segelreise von den Kanarischen Inseln zu den karibischen Inseln und dann weiter über die Turks und Caicos und die Bahamas bis nach Florida, kann ich eben einfach nur bestätigen, dass diese Eigenschaft, die das Boot besitzt, den Tiefgang zu verringern, unbezahlbar ist. In dem Moment haben wir sogar als Pogo-Segler riesige Vorteile gegenüber sehr kostbaren, großen Luxusjachten, die sich leider in den meisten Traumbuchten oder in den meisten schönen Revieren in den Bahamas gar nicht blicken lassen können. Die müssen also locker eine halbe Seemeile bis eine Seemeile weiter draußen ankern, weil sie in diese extrem flachen Gewässer nicht reinsegeln können. Das sind so Momente, wo man sich einfach sehr, sehr wohl fühlt. Man kann mit den Booten, mit tollen Racern speedmäßig mithalten, ohne sechs Leute auf der Kante zu haben, ohne Wasserballast zu haben, ohne ein Kentingkiel zu haben. Und man kann mit diesen Booten, nachdem man also von A nach B sehr schnell gesegelt ist, ganz bequem in eine superflache Bucht oder einen winzigen kleinen Hafen einlaufen und einfach weiterhin das Leben und alles genauso weiter genießen wie gehabt. Ein unglaublicher Pluspunkt, der eigentlich dann im Cruising-Sektor nur noch von Katamaranen überboten werden kann und von wenigen Einzelbauten, die eben auch dazu in der Lage sind, ihren Kiel hochzuholen. Ja, ich beende das erste Kapitel des kleinen Podcasts hiermit. Entschuldige mich für die Versprecher. Ich bin kein Podcast-Profi. Ich würde aber gerne, nachdem dieser Podcast veröffentlicht wurde, eure Meinung lesen. Also seid so nett und gebt mir einen Kommentar und vor allen Dingen stellt Fragen, so viel ihr wollt, über jedes Detail. Was ist das Besondere an den Pogos? Warum sollte sie oder er diese Boote unbedingt mal ausprobieren? Und ich freue mich darauf, diese ganzen Fragen zu beantworten. Ich habe bestimmt eine ganze Menge ausgelassen. Und wenn es Leute gibt, die schon erfahrener sind im gesamten Segelbereich, dann bitte auch keine Hemmungen. Stellt ruhig Fragen. Die meisten Menschen, die ich kenne, segeln. Und verzeiht mir bitte den Ausdruck auf klassischen Yachten, also auf Booten aus dem letzten Jahrtausend. Klassische Segelrisse, die allesamt sicherlich zu den performenden Booten gehören, Boote, die reizvoll zu segeln sind, wie X-Yachten in der Ostsee, die extreme Höhe laufen und so weiter, aber die sich vielleicht mit den Gedanken tragen, auch mal irgendwie was anderes auszuprobieren. Fragt mich, warum gerade eine Pogo, was vermisst ihr? Glaubt ihr, dass die Boote schlecht kreuzen? Glaubt ihr dieses, glaubt ihr jenes? Ich freue mich darauf, das zu beantworten und gegebenenfalls auch zu widerlegen. Ich kann natürlich auch über Nachteile einer Pogo-Yacht sprechen. Das sind ziemlich wenige. Aber das würde ich dann nochmal in einem getrennten Podcast vielleicht ganz spezifisch beantworten. Und ja, ich freue mich darauf, wieder von euch zu hören. Und schreibt mir. Bis bald, euer Andreas.